Ich habe einfach von meinen Spielern in den letzten 10 Jahren meiner Trainerkarriere am meisten gelernt, indem ich immer wieder den Mut hatte, von ihnen Feedback zu erfragen. Das heißt, sie haben sich beteiligt. Ich hatte auch, sag mal, den Mut dann gefasst, sie zu fragen, wo ich in dem Prozess noch Verbesserungspotenzial habe. Da haben sie mir nicht nur Nettigkeiten gesagt. Und das war für mich wertvoll.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.
Die Folge mit Bernhard Peters wurde am 20. August 2025 in Frankfurt aufgenommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Erwartungen und Anforderungen an Trainer sprechen. Anselm Küchle und ich sind heute am DFB-Campus in Frankfurt und treffen hier auf Bernhard Peters. Bernhard, du arbeitest schon seit einigen Jahren mit Trainern auf höchstem Niveau zusammen. Du begleitest sie, du coachst sie, du bist regelmäßig als Dozent auch bei der Pro-Lizenz dabei, gibst hier Einblicke in die Entwicklungsmöglichkeiten von und für Trainer. Ja, und hast natürlich selbst auch einen riesen Rucksack an Erfahrungen und Erfolgen, von denen du uns vielleicht und hoffentlich heute berichten kannst. Ich freue mich sehr auf einen spannenden Austausch mit dir. Ja, und mit dir, Anselm. Mein Lieber, nach einer, nennen wir es, kleinen Sommerpause, die auch mal gut tun kann, dürfen wir jetzt wieder voll in unser Projekt rund um die Trainer einsteigen. Erzähl, wie geht's dir? Hast du das Projekt vermisst? Hast du die Auszeit genossen? Hast du die Auszeit gebraucht? Bist du voller Tatendrang, jetzt wieder voll einzusteigen? Überleg dir gut, was du jetzt sagst.
Ja, in meinem Kopf hat's gerade schon gerattert. Ich kann dir sagen, Dennis, tatsächlich habe ich es vermisst, ja, zusammenzukommen. Du hast ja auch gerade erst gefragt, ob ich dich vermisst habe. Dann hast du gefragt, ob ich das Projekt vermisst habe.
Habe ich schnell nachgeschaut.
Ja, beides, alles. Ja. Und ich bin froh, dass es jetzt wieder losgeht und wir mit einem sehr, sehr interessanten, spannenden Gast starten, mit ganz viel Erfahrung, nicht nur im Profifußball, sondern auch im Hockey auf der allerhöchsten Ebene unterwegs gewesen. Ich selber habe mit Hockey gar nichts am Hut gehabt, muss ich sagen, sportlich. Dennis, glaubst du bist ein guter Hockeyspieler?
Gut, mit Sicherheit nicht, aber im Studium war Hockey schon auch ein Teil, den wir durchgenommen haben, der mir sehr viel Freude bereitet hat, wo man schon auch Parallelen in den Spielsportarten erkennen konnte, aber das war's auch schon. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Dafür ist Bernhard ja da.
Das stimmt und da freue ich mich jetzt auch drauf, weil es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass im Hockey die Partizipation der Spieler sehr, sehr bemerkenswert ist. Da werden wir mit Sicherheit drauf zu sprechen kommen. Aber Dennis, ich möchte gar nicht da schon jetzt so tief eintauchen, sondern dir die erste Frage sozusagen überlassen.
Bernhard, über die freuen sich immer alle unsere Gäste, weil die so ganz leicht zu beantworten ist. Nicht wirklich, aber wir gucken mal, wie du drauf reagierst und antwortest, Bernhard, mit der Erfahrung, die du hast. Natürlich während deiner eigenen Karriere als Trainer, mit all den Trainern, die du jetzt schon begleitet hast und immer noch begleitest, ist für uns immer die erste Frage: Was zeichnet denn aus deiner Sicht einen guten Trainer aus?
Ja, ja, da gibt's sicher, erstmal sage ich euch Hallo. Dennis und Anselm, ich freue mich, dass ich hier mitmachen kann. Was zeichnet einen guten Trainer aus? Da gibt es viele Facetten. Ich glaube, ein guter Trainer muss in der Lage sein, in seiner Selbstreflexion zu erkennen, wie reagieren meine Spieler, die vor mir stehen oder auf dem Platz vor mir sind, wie reagieren die auf mich, auf meine Botschaft, auf meine Inhalte, auf meine Art zu führen? Kann ich das erkennen, ob ich sie langweile, nerve, aggressiv mache, unterfordere, überfordere? Kann ich das verbal oder nonverbal in den Zeichen meiner Spieler erkennen? Das zeichnet für mich einen guten Trainer aus, der in der Lage ist, sich nicht nur auf die inhaltlichen oder organisatorischen Dinge seiner Übung zu konzentrieren. Das muss man auch lernen als junger Trainer. Aber der sehr individuell sehen kann, kommt die Botschaft, die ich habe mit meinen Trainingsinhalten, kommt die richtig an? Kann die was bewirken? Kann ich das erkennen? Das ist für mich elementar.
Ja, finde ich spannend, dass du das als den jetzt aktuell wichtigsten Punkt rausstellst. Wir könnten wahrscheinlich über ganz viele sprechen, die du auch im Laufe des Gesprächs noch nennst. Wir haben immer wieder auch dieses Thema Fachkompetenz versus Sozialkompetenz. Am Ende ist es kein Versus, sondern ein Und. Aber wie würdest du die Wertigkeit dieser beiden Komponenten bei einem sehr, sehr guten Trainer einschätzen?
Ja, wenn du die beiden Komponenten nennst, dann tue ich eine dritte dazu, die Selbstkompetenz, die Persönlichkeitskompetenz. Seine Kompetenz, eben eine klare, werteorientierte Haltung mit einem klaren Profil für sich zu haben. Das ist für mich die Ausgangsposition. Dann ist eine Beziehungskompetenz, eine emotionale Beziehungskompetenz, eine Kommunikation entscheidend gut. Und danach kommt erst die Handwerkskiste, die fachliche Kompetenz, dass ich aktuelles Wissen habe und aktuelle Handlungskompetenzen habe. Aber das Wichtigste ist für mich, in so einem Dreiklang von Kernkompetenzen, meine Persönlichkeit, meine Führungsidentität, ja, als Trainer. Wofür will ich stehen? Was ist mein Profil? Wenn ich mir darüber nicht im Klaren bin, kann ich auch keine Menschen führen und eine Beziehung aufbauen.
So ein richtiges Déjà-vu eigentlich in unsere erste Staffel, Anselm, wo wir über ja ganz unterschiedliche Kompetenzen im Detail gesprochen haben. Und dieser bunte Strauß an Kompetenzen, an dem, was ein Trainer mitbringen sollte, wahrscheinlich nicht alles kann, aber vielleicht in einem Trainerteam das dann abzudecken, um so gemeinsam das Bestmögliche herauszuholen. Ne? Ich glaube, darauf kommt es wieder an. Und primär oder im ersten Moment wieder darum, das sagst du auch, Bernhard, sich über sich selbst und seine Stärken bewusst zu werden, ne? Und zu schauen, okay, wo will ich denn überhaupt hin? Was macht mich und meine Persönlichkeit denn aus?
Ne? Ja, und wie kann ich wirken? Was macht mein Wirken aus? Wie wirke ich auf andere? Auch mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Launen, mit meiner Individualität. Wie wirke ich da auf meine Spieler? Das muss ich erkennen können.
Jetzt ist es ja so, dass du nicht nur selber in verschiedenen Tätigkeiten warst, was ja auch diese Folge heute so spannend und irgendwie aber auch komplex für uns beide macht, weil wir ja zwischen den verschiedenen Rollen wechseln müssen, sondern du begleitest ja auch immer wieder auch Trainer auf absolutem Spitzenniveau. Wie kann man sich da so eine Zusammenarbeit ganz konkret vorstellen? Ist es mal ein Telefonat, wo man über kleine Aspekte sich austauscht, oder ist es wirklich ein sich treffen und über konkrete Themen zu sprechen?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, aber schon eine recht enger Austausch. Aber es geht immer darum, den einzelnen Trainer in seinem persönlichen Stil zu stärken. In seinem persönlichen Stil, Trainerstil, der nur zu ihm passt, zu begleiten. Und im richtigen Moment auch die richtigen Fragen stellen, aber ihm auch, wenn er das wünscht, ein Feedback zu der Analyse seines Spiels geben. Was ist unsere Perspektive? Ich mache das ja mit auch Analysten zusammen in unserer kleinen Firma BPTC. Wie ist unsere Sicht auf das Training? Ja, indem man sich das Training anschaut, was man dann als Video zugespielt bekommt, dazu eine Rückmeldung gibt oder auch zu den Besprechungen bis hin zu den Halbzeitbesprechungen. Also es geht von A bis Z und ist manchmal eher auf einer allgemeineren Ebene und manchmal bis ins letzte Detail. Aber es geht immer darum, die Individualität, den individuellen Stil des Trainers zu begleiten, zu stärken, nicht irgendwas, sag mal, in seiner Persönlichkeit zu verändern. Geht sowieso nicht.
Das glaube ich auch, das habe ich bei Anselm versucht, das funktioniert einfach nicht.
Du fängst schon wieder an, Wahnsinn.
Lasst uns vielleicht einordnend, aber auch abgrenzend, Bernhard hat das gerade ganz schön gemacht, kurz nochmal auf das Modell eingehen, das ja Basis unserer Staffel hier ist. Ankerpunkt ist das Mutmodell der Trainerausbildung, das ja Anforderungen und Erwartungen an Trainer aus ganz unterschiedlichen Perspektiven thematisiert. Bernhard ist in seiner ja begleitenden Tätigkeit im Bereich U, also dem Umfeld, verortet. Und Anselm, wir haben im Vorgespräch über Mentoring gesprochen, über Coaching. Bernhard, wir waren auch gerade bei der Begleitung halt von Trainern. Können wir versuchen, diese Zweige so ein bisschen voneinander abzugrenzen? Oder sagt er, irgendwie ist es, kann man alles in einen Sack werfen, es ist sehr ähnlich, was ich nicht glaube. Es gibt schon Unterschiede, oder?
Also meiner Meinung schon. Ich bin gespannt, wie wir gleich auch darüber sprechen. Ich habe zuletzt auch mit einem anderen Kollegen diskutiert aus der Trainerausbildung, wie man das voneinander abgrenzt. Natürlich, wenn wir jetzt über Trainerentwicklung sprechen, wie zum Beispiel das RTE-Projekt, regionale Trainerentwickler, das jetzt auch der DFB umsetzt, dann ist es ja sicherlich so, dass die Trainerentwickler nicht nur Mentoren sind, sondern sie sind Coaches. Ja. Ja. Aber ich glaube schon, dass es in der Welt außerhalb jetzt so einer Struktur eines Prozesses wie dem RTE so ist, dass es Menschen gibt, die eher als Coaches arbeiten, als diejenigen, die sehr gute Fragen stellen können, die es schaffen, Trainer auch mal eine andere Perspektive zu bringen, ja, ja. Raus aus dem Driver's Seat, mal eine andere Perspektive. Und es gibt dann andere, die eher als Mentoren arbeiten. Und natürlich ist es dann ein überragender Skill, wenn man als Mentor, also jemand, der sehr viel Erfahrung mitbringt, wie du es ja vermutlich auch bist, Bernhard, dann eben auch den Skill hat, sehr, sehr gute Fragen zu stellen, weil dann kannst du es natürlich sehr, sehr gut kombinieren. Aber ohne eigene Erfahrung auf dem Platz, auf einem gewissen Niveau, kannst du natürlich nicht unbedingt ein Mentor sein, aus meiner Sicht zumindest. Ja. Bin ich gespannt, Bernhard, wie du es siehst.
Doch, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Das sehe ich auch mit dem Fragenstellen genau so. Wenngleich das eine Sache ist, wo ich auch sicher noch immer wieder dazulernen kann, dass man die richtigen Fragen stellt. Aber für mich sind das auch so ein bisschen theoretische Abgrenzungen. Wo ist der Unterschied zwischen einem Coach und einem Mentor? Für mich ist das nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, ob man sich auf den Einzelnen einstellen kann und ihm helfen kann, ja, absolut, in seinen Ideen. Und für mich geht es immer darum, dass der Trainer sowieso für die kurzfristige Entwicklung der Form zu einem guten Ergebnis des Wochenendes verantwortlich ist. Und ich sehe mich immer so als Hinterfragender: Sind wir in der mittelfristigen Entwicklung auf dem richtigen Weg? Das ist, was wir uns vorgenommen haben. Besprechen wir dann in der ersten Länderspielpause, wie weit sind wir, wo kommen wir weiter, wo sind wir noch nicht zufrieden mit der Entwicklung, wo bist du nicht zufrieden? Also da geht es eher auch so um die Reflexion der mittelfristigen Prozesse, die ein Trainer, der, sag mal, sich auf das nächste Spiel vorbereiten muss, manchmal ein bisschen aus dem Fokus. Mhm. Also sportliche Strategie versus Tagesgeschäft, ja.
Denkst du, dass Trainer heutzutage offener sind für diese Themen, oder war das auch vor, ich sag mal, 15 Jahren genauso?
Ja, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe ja beim Hockey auch schon Trainer begleitet, für die ich verantwortlich war als Cheftrainer, dann die ganzen Jugendtrainer, die waren da sehr offen und dankbar für Begleitung und Reflexion. Als ich zu Hoffenheim kam, war es ein wesentlicher Bereich, die Personal- und Trainerentwicklung 2006, die Trainer. Ja, in so einem Prozess der Identitätsfindung der TSG-Akademie mitzunehmen und zu beteiligen und ja, Spuren aufzubauen, wie so eine Spielidentität für Hoffenheim aussehen könnte. Und ja, von 10 Trainern haben 7 oder 8 eigentlich sehr gut mitgemacht. Das gleiche beim HSV auch. Und für die wenigen ist es dann vielleicht nichts, das muss man auch akzeptieren. Für 2, 3 von 10 kommt das dann irgendwie, da kommt man dann auch persönlich vielleicht nicht so richtig ran, weil das hat ja auch was mit subjektiver Beziehungsebene zu tun.
Mhm. Ja. Bevor wir gleich näher auf deine Station nochmal eingehen wollen und wie du dich wo eingefunden hast, auch mit diesem Wechsel aus dem Hockey in den Fußball. Anselm, du hast gerade über die RTE gesprochen, die Trainerentwickler, auch das Projekt beim DFB. Und es ist ja so, dass die Trainerentwickler vom DFB in die Vereine gehen, dort Trainer, die es möchten, zeitweise begleiten, sie mit coachen, ja, und dann wiederum rausgehen. Wir kennen auch jetzt einige Beispiele, wo Trainerentwickler im Verein angestellt sind, dort fest sind und da die Trainer begleiten. Lasst uns da einmal drauf gucken. Seht ihr bei der einen oder anderen, beim einen oder anderen Anstellungsverhältnis oder bei der Beziehung, seht ihr da Unterschiede?
Die Rolle zwischen Trainerentwickler und meinetwegen sportlichen Leiter und Trainer, die muss transparent und geklärt sein. Ist ein Trainerentwickler, der mich begleitet in einem Verein als Trainer, ist der auch derjenige, der meine Leistung als Trainer im Hinblick auf Entscheidungsprozesse für Verlängerung beurteilt oder nicht? Das muss klar sein. Ja? Und mal ganz losgelöst davon, muss auch die inhaltliche Linie von so einem Coaching klar sein, wie weit soll das gehen, in welche Bereiche soll das gehen, wie eng soll er denn begleiten, wie macht er das? Da gibt es ja noch recht wenig Erfahrungswerte. Ich halte das für sehr wichtig, aber die vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Coach und dem Trainer, die muss in Ordnung sein, die muss harmonisch und positiv besetzt sein, sonst kann es nicht funktionieren.
Ja, bin ich total dabei. Bei beiden Aspekten, mit dem letzteren weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es in der Zusammenarbeit von zwei Menschen, das ist ja nicht nur immer der Trainer, es können ja auch andere sportliche Entscheider sein oder Menschen, die jetzt im Fußball unterwegs sind, dass da einfach absolutes Vertrauen da sein muss, weil nur dann können ja auch mal Dinge angesprochen werden, die vielleicht auch gar nichts mit dem Spiel an sich zu tun haben, sondern vielleicht auch mal mit gewissen Ängsten, Konflikten etc. Darüber sprechen ja dann vermeintlich starke Cheftrainer dann vielleicht nur in einem sehr, sehr vertrauensvollen Umfeld. Und auch darüber muss ja gesprochen werden. Ja, und ich habe schon das Gefühl, dass da eine größere Offenheit heutzutage da ist für diese Themen, weil das Thema Selbstfürsorge heute auch noch viel, viel wichtiger geworden ist und das allen auch bewusst ist. Und das Thema Rollen im Verein finde ich total interessant zu beobachten, ja auch in Deutschland, wo wir jetzt ja schon auf dem Weg sind, dass das Thema Trainerentwicklung Einzug hält in den Clubs, sehr unterschiedlich. Bei den einen stärker, bei den anderen schwächer und halt auch von der Struktur und von der Rolle sehr, sehr unterschiedlich, wie ich es bisher erlebt habe. Ich meine, England zum Beispiel zeigt uns ja dann schon seit einigen Jahren, wie man es auch machen kann. Ja, natürlich ist durch EPP viel, viel mehr Geld vorhanden, viel mehr Ressource da, auch um dann Senior-Leute in dem Bereich einzustellen. Aber sie haben auch mehrere Organisationen ja auch im Land, Verbände, Associations, die sich ja direkt darauf spezialisiert haben, nicht nur die Cheftrainer, sondern ja auch Spezialtrainer zu unterstützen und zu begleiten. Das finde ich schon eine sehr, sehr spannende Geschichte.
Ja, ja. Da haben wir noch Nachholbedarf.
Ja, absolut. Hast du da auch aus anderen Ländern Erfahrungswerte?
Ja, mit England einiges. Ja, dass die Clubs der Premier League da natürlich massiv in der Richtung aufgerüstet haben. Und hier müssen wir erstmal klar ein Profil zeichnen, wie sowas aussehen könnte. Und ich glaube, dass es natürlich jemand sein muss, der auch mit einer gewissen Seniorität Erfahrung auf vielen Trainerebenen gesammelt hat, möglichst meinetwegen auch erfolgreiche Erfahrungen. Ja. Das ist schon, denke ich, für die Akzeptanz sehr wichtig.
Ja, kann ich mir auch nur vorstellen. Ich wollte noch einen anderen Punkt, eine andere Rolle mal hier in den Ring schmeißen. Ich glaube, Dennis, darüber haben wir auch bisher noch nicht gesprochen. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass zukünftig sich noch eine Position im Lizenzfußball etabliert, die vielleicht sogar zwischen dem Trainer und dem Sportdirektor irgendwo da steht. Also so eine Art Verbindung, vertrauensvolle Verbindung, die dann auch dem Cheftrainer ein Stück weit Kommunikation auch hier und da abnimmt und auch dem Sportdirektor vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive noch Aspekte, die vielleicht auch mit der menschlichen, mit sozialen Aspekten zu tun hat, ja, informieren kann. Ich glaube, das könnte spannend sein.
Finde ich gut, ja. Finde ich wichtig. Ich glaube generell, dass es sehr wichtig ist, dass Trainer sich öffnen, eine Reflexion und Feedback zuzulassen. Dadurch wird man besser, nicht, dass man immer nur hofiert wird, gerade bei den Spitzentrainern, die sind dann ja irgendwann total alleine, sondern die wollen eigentlich auch viele ein Feedback haben und ein kritisches Feedback haben. Nur wenn ich kritisch bin, kann ich auch besser werden. Das ist was sehr Positives, kritisches Feedback. Ich glaube, das gehört unbedingt nach der Ausbildung bei Trainern unbedingt dazu, dass sie klar sind, ja, ich brauche dieses ständige Feedback, ich brauche diese gute Reflexion auf den verschiedenen inhaltlichen, aber auch Beziehungsebenen, Führungsebenen, organisatorischen Ebenen. Bin ich da auf dem richtigen Weg oder muss ich vielleicht nochmal irgendwie mich selber da vor den Spiegel stellen und hinterfragen?
Ja, tatsächlich so dieses sich austauschen, irgendwann in dieser Führungsposition zu sein und danach zu schauen, okay, wer kann mir denn nochmal Tipps geben? Ist das in dem Bereich Verein? Ist das jemand von außen? Ist es ein Positionsprofil, das wir besetzen wollen mit jemandem, der es nun mal auch ausfüllen muss? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieses Vertrauensverhältnis, von dem du gesprochen hast, Bernhard, was ja zwingenderweise da sein muss, wieder Sozialkompetenz, aber auch Expertise, Fachkompetenz, weil ich muss ja jemandem auch vertrauen oder zuhören und Tipps annehmen, wo ich glaube, ja, der weiß auch, wovon er mir erzählt. Ja. Deshalb vielleicht auch die Altersstruktur, die du angesprochen hast, dass jemand erfahreneres helfen könnte.
Ja, und ein Sportdirektor ist natürlich qua Amt sehr oft auf Ergebnisse und Klarheit fixiert. Und vielleicht gibt es da bei dem einen oder anderen Trainer halt Schwierigkeiten, sich auch da entsprechend zu öffnen, Vertrauen zu finden, auch über eigene Schwächen oder Fehlleistungen mal offen zu sprechen, weil nur das bringt mir in einer guten Selbstreflexion weiter. Aber dafür muss ich natürlich ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Und das ist vielleicht bei der Konstellation in den deutschen Profiklubs in etlichen Clubs so nicht gegeben, dieses Vertrauensverhältnis.
Ja, deswegen unterspreche ich nochmal zurück zu dem Punkt mit dem Trainerentwickler im eigenen Club. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das nicht gut finde, aber ich möchte zumindest die andere Perspektive einbringen, dass es durchaus ja auch sinnvoll sein kann, bewusst auch jemanden außerhalb des Clubs zu nehmen. Weil dann hast du halt nicht diese Bedenken und das spielt ja im Hinterkopf auch eine Rolle. Ja, also da kann man noch so viel sagen dazu. Im Hinterkopf spielt es eine Rolle, dass es womöglich eine Person aus dem Club ist. Ich möchte es, wie gesagt, nicht verteufeln, aber dennoch glaube ich, dass es an der einen oder anderen Stelle sinnvoll sein kann, auch mal einen Blick externer reinzuholen. Ja, genau.
Und ich finde die Phase spannend. Wann werde ich wie begleitet? Ist es ein dauerhafter Prozess? Wann starte ich denn damit? Wir blicken alle auf den Profifußball, auf den Juniorenfußball, auf Trainer, die entwickeln, die Talententwicklung machen sollen, die sich selber entwickeln müssen. Wir schauen auf Profitrainer, die mit anderen Herausforderungen zu kämpfen haben, teilweise nur mal am nächsten Wochenende, wo das Ergebnis hoffentlich wichtiger ist als im Juniorenbereich. Wo siehst du da die Unterschiede? Weil du hast vorhin gesagt, Trainer, die aus der Ausbildung kommen und du bist ja auch in der Pro-Lizenz, dass die auch in dem Zeitraum begleitet werden?
Ja, es muss beides passieren. Also ich glaube, wir haben da auch eine große Verantwortung in dem Ausbildungsspektrum, bei U14, U15 beginnend, meinetwegen, weiblich wie männlich. Trainer haben da, wenn sie gut sind, einen klaren Ausbildungsauftrag, die Spielerinnen und Spieler zu entwickeln. Und die Trainer sind ja oft noch auch in ihrer Entwicklung. Also ist es wichtig, da sie zu begleiten in diesem Lernprozess, in diesem Ausbildungsprozess als Trainer, immer wieder auch den Spiegel vorgehalten zu bekommen, die richtigen Fragen gestellt bekommen. Hast du mal überlegt, was hat dich davon abgehalten, das meinetwegen so und so zu machen? Ja, oder warum hat das jetzt nicht so funktioniert? Die Zielsetzung deiner Spielform, wie du dir das vorgestellt hast. Was könnte man verändern?
Ja, finde ich sehr, sehr richtig. Und gleichzeitig finde ich da mal spannend reinzugehen, mal über Methoden zu sprechen. Das eine ist ja sozusagen die Art und Weise, wie du vielleicht auch Fragen stellst als Methodik. Das andere sind ja dann beispielsweise Videoanalysen, wie du das schon angesprochen hast. Das kann man ja im Training machen, das kann man dann logischerweise auch im Spiel machen. Und da finde ich sehr, sehr spannend, das Coaching an sich auch zu betrachten. Wie blickst du auf Trainer während des Spiels und auf welche Aspekte im Detail achtest du da?
Erstmal zeichnet es ja den Trainer aus, dass der Matchplan oder wie man so schön sagt, die Spielidee, die ich mir vorgenommen habe, das für das Spiel, funktioniert die? Können wir uns durchsetzen mit dieser Idee? Warum können wir uns nicht durchsetzen? Wie können wir uns durchsetzen und so weiter? Das ist der inhaltliche Plan. Mhm. Dann geht es darum, natürlich spielerzentriert zu denken. Also wie nimmt der Trainer den einzelnen Spieler wahr? Wie konkret coacht er? Da achte ich sehr drauf. Das kann man im Training oft besser noch erkennen als im Spiel. Wie konkret sind die Anweisungen, mit welcher Körpersprache, mit welcher Empathie, mit welcher Sprache kommt das entsprechend konkret rüber? Mit welcher Körpersprache coacht er? Wie wirkt er auf sein Umfeld hinter ihm? Wie beschäftigt er sich mit dem Schiedsrichter? Ist das für ihn Energieverschwender oder nicht? Und tausend Sachen. Ja, wie verhält er sich, wenn seine Mannschaft sehr überlegen ist? Wie verhält er sich, wenn seine Mannschaft eine drohende Niederlage entgegengeht? Das sind alles verschiedene Dinge, wo man ja, sehr gut Trainer beobachten kann, da muss man ein Auge für entwickeln. Wie geht er mit seinem Staff um? Wie geht er mit den Schiedsrichtern um? Wie geht er mit den Leuten an der Linie um? Ja, wie souverän wirkt er von seiner Körpersprache in der Crunch-Time, in den schwierigsten Phasen?
Ja, da würde ich dir mal empfehlen, Dennis Schunke anzuschauen, ja, an der Linie. Ja.
Weil da viel bedarf.
Nein, guter Mann. Guter Mann, ja. Wir haben zuletzt auch mal im Rahmen einer BDFL-Fortbildung haben wir Trainer beobachtet. Das war ein U17-Turnier international. Da haben wir Eintracht Frankfurt gegen Porto angeschaut. Und das war sehr, sehr interessant, wie auch dann alle einzelnen Trainer, das sind ja dann sehr viele gewesen, auch beim BDFL, auf die Trainer wiederum geschaut haben. Und ja. Die beiden Trainer, danke auch an Sebastian Haag von Eintracht Frankfurt, haben dann auch nochmal Feedback gegeben. Und auch das war ja eine Form eigentlich von Trainerentwicklung, wenn man so will. Sie wurden reflektiert, sie haben sich selber nochmal reflektiert. Und ich fand es sehr, sehr spannend, wie auch darüber gesprochen wurde, wie sie sozusagen ballnahe Spieler gecoacht haben und ballferne.
Ja.
Inwiefern ist das inhaltlich was für dich?
Aspekt.
Ja. Ja. Möchtest du auf den nochmal eingehen?
Ja, du hast es ja schon genannt. Also es ist schon auch sehr wichtig, dass ein Spiel antizipativ lesen kann. Ne? Was tut sich auf der ballfernen Seite? Was sind vorwegnehmend, sag mal, die nächsten zwei, drei Aktionen, die ich vielleicht im Blick haben muss, um ein Tor einzuleiten oder ein Tor zu verhindern und so? Ist das ein Trainer, der immer nur unmittelbar emotional in dem kleinen Feld, wo der Ball ist, sag mal, Coach, wie coacht er, rein emotional oder konkret, aufgabenorientiert? Das sind ja die, kann der Trainer situativ ein Spiel lesen, um, sag mal, dann so auf das Spielgeschehen einzuwirken, dass es sinnvolle Veränderungen gibt? Das sind Dinge, wo ich versuche, drauf zu achten.
Ja, danke dafür. Dennis, erlaubst du mir, dass ich in die Karrierephase Hoffenheim mal reinschaue?
In meine kannst du nicht reinschauen, deshalb nehmen wir dich von Bernhard bei der TSG.
Ja, danke dir. Weil das Thema, über das wir sprechen, natürlich dann auch irgendwo mich auf den Aspekt der Personalauswahl bringt, aber auch irgendwo der Philosophie, wie ich auf Trainer setze vielleicht auch, wie ich sie auch entwickeln will, ja. In einem Konstrukt. Ich meine, du warst bei der TSG Hoffenheim im Nachwuchs. Und wir sehen ja auch im Nachwuchs, auch in Deutschland, dass es manche Clubs gibt, die bewusst auf die eigenen Trainer setzen, sie nach oben schieben und sozusagen auch über diesen Weg fördern. Ja. Und es gibt aber durchaus natürlich auch Clubs, die dann Trainer aus dem Ausland holen, vielleicht auch Trainer, die jetzt nicht zunächst mal irgendeine Verbindung in die Stadt und in den Ort haben. Ja. Inwiefern war das bei euch in Hoffenheim ein Thema und wie würdest du da grundsätzlich drauf blicken, auf den Aspekt der Auswahl von Trainern?
Ja, als ich 2006 mit Ralf Rangnick zu Hoffenheim kam, da war das ein relativ kleiner, beschaulicher Laden. Die einzelnen Mannschaften hatten Trainer, die waren auch schon interessant und auf einem sehr guten Niveau. Nicht alle. Aber du musst all diesen Trainern erstmal eine gute Chance geben, sich zu präsentieren als Direktor für Sport, um dann zu sagen, okay, der eignet sich meinetwegen gar nicht für die nächsten Stufen von Entwicklung. Und bei diesen und jenen Trainern haben wir interessante Entwicklungsperspektiven. Und ich finde es wichtig, dass wir Trainer dann dazu geholt haben, die eben ständig dazulernen wollten, hohes Tempo und Auffassungsgabe hatten, dazuzulernen und auch im Team dazuzulernen, wie man gemeinsam in einer Akademie eine Spielidee über Mannschaften hinaus entwickeln kann, die eigene Trainerpersönlichkeit auch individuell weiterentwickeln kann. Das heißt, auch unsere Fortbildung, die wir sehr oft montags, keine Ahnung, um 2, glaube ich, gemacht haben, mit den Trainern, erstmal das Reflexion von gewissen Prinzipien, die wir vom Wochenende genommen haben. Meinetwegen, jeder brachte die Videoclips vom kurzen Spielaufbau mit und so weiter und wurde darüber diskutiert. Und so hat man sich da inhaltlich immer weiter drüber diskutiert im Detail über die Bewegtbilder, wo ich ein Fan von bin. Aber es geht auch um die Themen der individuellen Führung, also seines Führungsstils. Was macht da erfolgreiche Führung aus? Führung ist da ja auch sehr individuell. Auch da haben wir zu Anregungen und Angebote gegeben, genau wie wir auch Angebote gemacht haben aus anderen Sportarten, welche interessanten Transfereffekte in deiner Entwicklung als Trainer kannst du von Holger Geschwindner als Individualcoach als Beispiel aus dem Basketball herausnehmen.
Ja, und auch bei dir oder mit dir war das ja Thema bei der TSG, als du hingekommen bist aus dem Hockey zum Fußball. Ja. Kannst du vielleicht gleich einmal erzählen, ob es da Schwierigkeiten für dich gab, warum es vielleicht so einfach war mit diesen Strukturen, mit der Strategie, die du dann auch im Kopf hattest, die Fußballtrainer zu begeistern?
Ist mir sicher nicht immer im ersten Moment gelungen, aber ich glaube, viele haben dann schon die Intention dahinter erkannt. Also, was ich erkannt habe, dass die alle ein gutes methodisches Wissen und Fähigkeiten hatten im Spiel gegen den Ball, dass die aber zu wenig klar eine Struktur hatten, eine Systematik, wie kann ich Spielprinzipien im Spiel mit dem Ball, wie kann ich die wirklich effizient trainieren, in dem bewussten Lernen, in den entsprechenden Spielräumen, dann in das Umswitchen in unbewusstes Spielen lernen, in den Spielräumen wieder. Also immer wieder dieser Switch zwischen bewussten Lernwegen, Entscheidungen zu treffen. Dafür muss ich aber auch gewisse Prinzipien von Training anlegen für mich. Dafür muss ich eine Systematik anlegen. Bin ich jetzt am Flügel, bin ich in den Halbspuren, bin ich durchs Zentrum, bin ich in der eigenen Hälfte, bin ich in der Box, ja. Und diese Systematik, die haben wir mit den Trainern, mit diesen jungen Trainern, wie Gisto, wie Nagelsmann. Und die Frage ist ja, vielen anderen, Warum haben die da mitgemacht? Ja, weil wir, sagen wir, uns fachlich gerieben haben, eine gute Streitkultur aufgebaut haben, gute konstruktive Prozesse, weil innovative Menschen wie Ralf Rangnick das gut fanden, wie wir das gemacht haben, innovative Menschen wie Dietmar Hopp das gut fanden, wie wir die Trainer da ausgesucht und weiterentwickelt haben. Und so ist da so eine, auch eine interessante Trainergruppe entstanden, die ja voneinander gelernt haben und wo wir miteinander ja so einen Hoffenheim-Stil aggressiv gegen den Ball, aber auch variabel mit dem Ball versucht haben, über die Jahre aufzubauen.
Sich dafür auch unterschiedliche Sportarten anzugucken und zu schauen, klar, Verhalten am Flügel, ob ich das mit dem Schläger mache oder mit dem Fuß. Ja. Jetzt nehmen wir mal die Techniken weg, ist klar. Ja. Aber Entscheidungen zu treffen, Situationen zu schaffen, da gibt es sicherlich Nähe, ja, die ich dann auch nutzen kann. Das ist klar. Ich fand interessant, beim Internationalen Trainerkongress jetzt in diesem Jahr war André Henning auch mit dabei. Ja. Glückwunsch, glaube ich, von uns auch zum Europameistertitel. Sehr beachtlich mit der Truppe. Ja. Und im Hockey ganz spannend auch, wie er den Führungsstil mit der Beteiligung, so wie er das sieht, nochmal vorgestellt hat. Und das führte zu einigen Diskussionen, auch bei den Fußballtrainern, ob das so funktioniert unter ihren Fittichen und so weiter. Wie siehst du das? Ist es im Hockey einfacher als im Fußball? Sind die Fußballer dazu verbohrt, für offener zu sein, oder ist es zu übertragen?
Man muss nur in kleinen Schritten anfangen, muss die Systeme nicht überfordern. Der Trainer sollte den Mut haben, die Leute zu beteiligen, weil dann kriegt man auch Spieler entwickelt zu Spielerpersönlichkeiten. Das kannst du nur, wenn du sie beteiligst, wenn du ihnen Verantwortung gibst, wenn du sie mit verantwortlich machst für Weiterentwicklung, für Ergebnisse. Das wird ja im Fußball schon auch ein bisschen so gemacht. Ich glaube, von der anderen Seite gesagt, du machst einen entscheidenden Fehler, wenn du die Innensicht von erfahrenen Spielern nicht mitnutzt. Die musst du mit einbeziehen, die musst du beteiligen, die musst du, da musst du Formen finden, dass sie sich wirklich selbstständig an intensiven Fragestellungen gedanklich, wie können wir in den Standardsituationen besser werden, wie können wir in unserem Umgang miteinander besser werden, wie kriegen wir ein absolutes Füreinander hin in der Crunch-Time, in der 80. Minute, wenn ein Spiel auf der Kippe steht, dass wir da füreinander uns den Hintern aufreißen, was fehlt uns da noch? Wenn du Leute an diesen Denkprozessen beteiligst, auch ein bisschen am Anfang so geführte Denkprozesse in diese Richtung, dann sollen die sich mal da Gedanken zu machen. Und eine Fußballmannschaft hat vielleicht ein größeres Spektrum an Intellekt, von klug bis etwas schlichter, sag ich mal, ein ganzer normaler Durchschnitt einer Gesellschaft. Und ja, das musst du halt führen können. Und das finde ich wichtig, dass wir das jungen Trainern beibringen, wie sie das im Jugendbereich entwickeln können. Nur wenn sie da Mut haben, diese Beteiligungsprozesse auch zu aktivieren in den Köpfen ihrer Spieler, ganz konkret durch die Fragestellung, wenn sie da Mut zu haben, dann entwickeln sie Führungsmotive ihrer Spieler. Du brauchst Entscheider auf dem Platz. Ja, also musst du auch Entscheidungen trainieren auf dem Platz, diese Entscheidungen trainieren, Stresssituationen zur Entscheidung trainieren, aber du musst sie auch damit gedanklich konfrontieren.
Ich fände es super, wenn wir an der Stelle versuchen, das noch mal sozusagen noch ein Stück weiter in die Praxis zu transferieren. Ich meine, uns hören ja sehr viele Trainer zu, die auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs sind. Und ich denke jetzt mal, abseits von der Zeit, die Trainer im Profifußball natürlich mehr zur Verfügung haben oder im NLZ mit ihren Spielern, ist es im Amateurfußball ja genauso. Ja. Ja. Wie konkret kann so ein Partizipationsprozess ausschauen, von vielleicht einer ersten Stufe bis hin zur größtmöglichen Stufe, die man da erreichen kann?
Ja, mit kleinen Beteiligungen. Nehmen wir, sagen wir mal, eine Sache, die abgrenzbar ist. Wie können sich die 5 Spieler, die bei Standardsituationen beteiligt sind, wie können die sich im Vorhinein mit dem Co-Trainer, der dafür verantwortlich ist, gemeinsam Wege überlegen, wie wir unsere Quote am langen Pfosten, was weiß ich, in der Variante XY, wie können wir die Quote verbessern? Was fehlt uns noch? Wo seht ihr Handlungsbedarf in dem kurzen Spielaufbau? Wer will sich da beteiligen? Wo seht ihr noch, wo wir unbedingt ran müssen? Ja, da sind nicht alle Spieler, sag mal, geeignet, sich dafür daran zu beteiligen, an diesen Denkideen. Aber andere wollen das sehr wohl. Ja, und diese anderen zu fordern, sich da aktiv einzubringen, dann bin ich schon sehr konkret in so einem Beteiligungsprozess.
Ich bin froh, dass wir das schon immer so leben, Dennis. Ja.
Wir beide jetzt mit der Beteiligung? Ja, ich auch. So machen wir aber weiter.
Aber ich muss sagen, ich habe einfach von meinen Spielern in den letzten 10 Jahren meiner Trainerkarriere, also bis 2006, am meisten gelernt, indem ich immer wieder den Mut hatte, von ihnen Feedback zu erfragen. Das heißt, sie haben sich beteiligt. Wo glaubt ihr, können wir noch besser, wo glaubt ihr, kann ich noch besser werden? Ich hatte auch, sag mal, den Mut dann gefasst, sie zu fragen, wo ich in dem Prozess noch Verbesserungspotenzial habe. Und da haben sie mir nicht nur Nettigkeiten gesagt. Und das war für mich wertvoll. Ich habe von meinen Spielern am meisten gelernt. Und dadurch haben sie sich beteiligt. Dadurch waren sie sehr intensiv in diesem ganzen Ergebnisprozess auch mitverantwortlich.
Jetzt hast du auch gerade schon von Entscheidungsprozessen gesprochen, auch der Entscheidungsfähigkeit, die auch Spieler ja benötigen. Ist ja gleichzeitig auch bei Entscheidern, ich meine auch in deiner Rolle sicher als Sportdirektor, dann auch beim HSV oder aber auch als Trainer, eine essentielle Kompetenz, über die wir ja auch schon gesprochen haben, Entscheidungsfähigkeit. Ja. Wie können Verantwortliche an dieser Fähigkeit aus deiner Sicht arbeiten? Weil es geht ja oftmals gar nicht nur um den Aspekt, Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern es geht ja auch oftmals darum, wie kann ich mit einer getroffenen Entscheidung im Nachhinein leben?
Ja, entscheiden ist einfach eine Kernkompetenz, die ich mir aneignen muss. Und das gehört zu einer Rolle als Cheftrainer dazu. Und natürlich kann ich meine Entscheidung zu Personalentscheidung der Spieler mit meinem Trainerteam besprechen, was auch wichtig ist. Jeder sollte seine Meinung einbringen können, aber letztendlich verantworten als Cheftrainer, ob ich jemanden mit zu Olympischen Spielen nehme oder nicht, muss ich als Cheftrainer. Und eine Entscheidung, die man zu treffen hat, ist jetzt dieser linke Verteidiger oder jener für die Olympischen Spiele derjenige, das musst du prognostisch 3 oder 4 Wochen vorher treffen. Das heißt, niemand gibt dir eine Garantie. Also du musst den Mut haben, diese Entscheidung prognostisch zu treffen mit bestem Wissen und Gewissen, weil das sind ja Kriterien, die nicht in der letzten Konsequenz objektivierbar sind. Ist der Spieler XY für diese Mannschaft der bessere linke Verteidiger oder der? Ja, das kann man abwägen, aber am Ende ist es auch zu 20-30%, keine Ahnung, eine subjektive Entscheidung, dass man zu dem tendiert. Und dann ist es eine prognostische Entscheidung, wo du falsch liegen kannst und wo du richtig liegen kannst. Und wenn du das nicht ertragen kannst in deiner Persönlichkeit, dann bist du kein Cheftrainer.
Ja, da tauchen jetzt gerade wieder ganz viele Fragen bei mir im Kopf auf. Also einmal so die Thematik, wenn man einen Co-Trainer hat, der einfach eine sehr gute Arbeit macht, grundsätzlich auch geeignet wäre für den Cheftrainerposten, aber man sieht, dass da Probleme sind, wenn es ums Entscheiden geht. Ja. Glaubst du, dass man diesen Aspekt dann ein Stück weit trainieren kann, entwickeln kann, oder wäre das für dich dann, würdest du zu der Konsequenz kommen, dann wird es schwer, als Cheftrainer zu arbeiten?
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Lebenswege und verschiedene Persönlichkeiten. Es gibt sicher Trainer, die das im Laufe ihrer Jugendtrainerentwicklung lernen. Und es gibt Leute, die sich da total schwer mit tun, weil sie immer Konflikten aus dem Weg gehen wollen. Du kannst aber nicht immer Konflikten aus dem Weg gehen, weil den Spieler, den du nicht nominierst und dem du das erklären musst, der ist dann nicht dein Freund. Ja, und das musst du aushalten können. Und das können halt viele nicht aushalten und die eignen sich halt für den Beruf nicht oder für den Job nicht.
Ja, also ich fühle mich da sehr, sehr stark erinnert, wenn du das sagst, dass manche Menschen auch gerne dann Konflikten aus dem Weg gehen wollen, weil das ist etwas, was ich schon sehr, sehr oft auch in der Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten habe, dieses Thema. Ja, dieses Thema auch Klarheit auch auszudrücken, hat ja auch mit Entscheidungen dann zu tun. Wie hast du das geschafft, immer auch klar zu sein und gleichzeitig aber auch, wie soll ich sagen, danach das Gefühl zu haben, das hat jetzt auch Stil, in Anführungsstrichen.
Ja.
Oder ist der Stil gar nicht so wichtig dann?
Doch, der ist auch wichtig. Der ist auch wichtig und der ist sehr wichtig. Aber das ist ja auch wieder ein emotionales Empfinden des anderen, der im Moment, in dem Moment total verletzt ist. Wichtig ist, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man diesen Konflikt eingehen muss, weil man ja meinetwegen den vierten Torwart sagt, du bist nicht dabei, oder demjenigen Feldspieler sagt, du bist nicht dabei. Du musst ihm das sehr konkret begründen, aber du musst dir auch darüber im Klaren sein, dass in der letzten Konsequenz deine Begründung auch in 20-30% subjektiv ist. Ja, und das macht die Sache ja nicht einfacher zu verstehen. Und meine Erfahrung ist, wenn du jemanden sagst, der 2 Jahre dafür gebuckelt hat, bei Olympischen Spielen mitmachen zu dürfen, und du sagst ihm dann, ich habe alles 1000 Mal hin und her überlegt und ich bin zu dieser Entscheidung gekommen, dann musst du ihm das in dem Moment sehr konkret, klar und kurz sagen. Und dann musst du deine Klappe halten, weil der will gar nicht mehr hören. Und dann kannst du ihm noch anbieten, ich weiß, dass es eine Niederlage persönlich für dich ist, dass du das so empfindest. Und ich verstehe, dass du niedergeschlagen bist. Und wir können morgen, wenn wir darüber geschlafen haben, nochmal in Ruhe uns austauschen, warum ich dich nicht mitnehme oder warum ich den Vertrag nicht verlängere bei Hoffenheim oder beim HSV als Jugendtrainer. Ja. Einige haben das dann angenommen, andere nicht. Die wollten diese Begründung von mir nicht. Aber ich habe es immer in 2 Etappen gemacht. Weil wenn du dich zu sehr auf diese schwierige emotionale Ebene von Entscheidung und der ist total verletzt, zu Recht begibst, dann ist es sehr schwierig, da weiterzukommen.
Inwiefern war das auch was, was dir dann auch ein Stück weit wehgetan hat? Also ja, es wird dir sicher sehr leid getan haben, aber ich meine jetzt mit Wehtun, hast du da auch dran zu knabbern gehabt? Oder ging das für dich einfach, das dann irgendwo?
Einfach ist das nicht. Das ist mir klar, dass man da immer eine Person intensiv ankratzt und verletzt. Das geht nicht so an mir vorbei. Aber für mich war klar und ich war sicher, dass ich das auch unbedingt Teil des Berufs ist, dass man solche Entscheidungen mit Klarheit, mit Konkretheit, mit Verlässlichkeit treffen muss.
Sehr spannend, danke für deine Offenheit da. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, in der Rolle als Cheftrainer muss ich solche Entscheidungen nur mal treffen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wir sprechen viel über Persönlichkeit, über Kultur. Vielleicht kann ich solche Dinge auch vorbereiten in meiner Mannschaft, wenn ich sehr, wenn ich vorher schon klar bin, offen bin und aufzeige, okay Leute, so und so würde ich damit umgehen.
Ja.
Dann geht es um die Persönlichkeit des Einzelnen. Du hast uns gerade erzählt, wie du dann damit umgehst. Ich glaube, da hat jeder von uns dann dran zu knabbern. Ich würde gerne nochmal auf die Persönlichkeit schauen, auf die Persönlichkeit von Cheftrainern, auch in Bezug zum Verein, wo ich gerade arbeite, Bernhard. Du hast vorhin von einer Trainergruppe gesprochen in Hoffenheim, die sich dann gefunden hat, die miteinander schnelle, wichtige Schritte gegangen ist. Und wir sprechen ja auch von Wertvorstellungen als Trainer, die ich mir erstmal erarbeite. Das Thema hatten wir gerade selbst, Reflexion und Co. Glaubst du, dass das verschiebbar ist? Also mein Wertekorsett verschiebt sich im Laufe der Jahre, wenn irgendwelche bedeutenden Ereignisse vorkommen. Aber ist jeder Trainer für jeden Verein, und jetzt komme ich auf die Passung zu sprechen, Anselm, mhm, für jeden Verein auch gemacht? Oder sagst du selber, ich muss mir schon als Trainer klar sein, wo bin ich vielleicht richtig aufgehoben, wo aber vielleicht auch nicht? Und wie wichtig es ist, sich das auch wirklich klar zu machen?
Ja, das, sag mal, die fachliche Komponente, aber auch die Werteorientierung eines Trainers. Passe ich mit meinem Profil, mit meiner Haltung, mit meiner Authentizität zu dem Club oder eher in den Pott, meinetwegen zu Schalke 04 oder was weiß ich? Das sind schon sicher große Unterschiede. Und was ist meine geprägte Identität als Trainer im Fachlichen? Wie ist meine Sozialisation auch mit meiner eigenen Spielerkarriere da vonstatten gegangen? Habe ich meine positiven Erfahrungen eher in dieser Spielidee oder in jener? Das prägt dann die Trainer etwas vor. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass man als entwicklungsfähiger Trainer jeden Tag auch andere Facetten auf der anderen Seite der Medaille, meinetwegen im Spiel mit dem Ball oder im Spiel gegen den Ball oder in der Variabilität von Trainingsprinzipien dazulernen sollte.
Ja, also diesen Aspekt, den hatten wir immer wieder jetzt auch in Diskussionen, weil es ja heute auch immer wieder heißt, ein Trainer sollte seine Spielphilosophie kennen. Heute spricht man ja dann oft auch vom Playbook, das ein Trainer in der Tasche hat. Aber da bin ich schon auch der Meinung, dass man hier auch eine gewisse Flexibilität an den Tag legen muss. Klar, ein Trainer, der jetzt in Italien lange Catenaccio gespielt hat, der wird jetzt wahrscheinlich nicht zu Red Bull Leipzig kommen und da dann auf einmal die Gegenpressing-Maschinerie entwickeln. Ja, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass man ein Stück weit sich auch anpassen kann. Auch wenn ich bei Red Bull bin, gibt es ja sehr viele Trainer, die da geprägt wurden, die dann im Profifußball unterwegs sind und da dann auch ihren Stil leicht angepasst haben, vielleicht ergänzt haben mit ein paar Komponenten. Ja, ja, gibt es ja schon einige Beispiele.
Ja, denke ich auch. Und ich glaube, dass man seinen Stil da auch entsprechend weiterentwickeln sollte, offen sein sollte. Und der Aspekt, den ich noch nenne, wenn du in einer, das ist ja auch davon abhängig, wie so ein NLZ, wie so ein Nachwuchszentrum auch einen Rahmen vorgibt als Ausbildungsrichtlinie. Und dann habe ich mich als Ausbildungstrainer in diesem Rahmen zu bewegen. Mit meinem persönlichen Trainerstil, aber nicht komplett konträr zu der Idee, wie man wegen dieses NLZ seine Spieler ausbilden will.
Das merke ich auch immer mehr oder ist im Moment immer öfter Thema, dass Leistungszentren natürlich eine Idee davon haben, wie sie ausbilden wollen, wie sie entwickeln wollen, nicht nur rein inhaltlich, sondern auch vom Umgang her miteinander. Ja. Und dass das schon, das muss ja im ersten Gespräch, wenn ich einen Trainer neu hole, muss es ganz transparent sein und muss miteinander einhergehen, dass es dann auch passt. Oder man sortiert aus, wie es in Hoffenheim dann auch vielleicht ist, wenn die Idee nicht dieselbe ist, die man dann miteinander fahren will. Das ist ja nicht nur als Trainer dann wichtig, sondern auch als Entscheider, wenn du neu kommst zu einem Club. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen. Du kommst zu einem Club, ob es jetzt die TSG ist, der HSV, völlig egal. Ja. Wie schaust du dir diesen Club an und wie implementierst du auch Teilbereiche deiner Idee peu à peu? Denn von 0 auf 100, dann wird es wahrscheinlich schwierig.
Also es ist nicht meine Idee, sondern es ist unsere gemeinsame Idee und die wir gemeinsam weiterentwickeln wollen. Und entscheidend ist, dass wie sich die Leute daran beteiligen. Erstmal will ich jeden beobachten, wenn ich irgendwo neu hinkomme. Wie kann der unsere gemeinsame Idee auf die Wiese bringen durch Training? Wie führt er von seiner ganzen Präsenz und so, seinem individuellen Führungsverhalten natürlich die Gruppe? Wie, mit welcher Werteorientierung geht er in so eine Gruppe rein? Das beobachte ich einfach in einem Zeitrahmen, meinetwegen ein halbes Jahr. um dann zu sehen, ja, der will jeden Tag unbedingt in diesem Konstrukt dazulernen, indem wir, wie ich schon gesagt habe, die Trainer an so einem Beteiligungsprozess, wie können wir unsere Spielidee in dem Detail, im Pressing, wie sieht das jetzt konkret aus, wie können wir das trainieren? Macht doch mal Beispiele bis zum nächsten Mal, nehmt die Beispiele auf, wie wir dieses Angriffspressing trainieren wollen. Dann diskutieren wir darüber, so entwickelt sich eine gemeinsame Spielidee. Nicht dadurch, dass es ein Papier gibt, was in der Schublade liegt, sondern nur durch handfestes Miteinander austauschen von konkreten Situationen zu den entsprechenden Prinzipien, meinetwegen in den Spielräumen. Und so näherst du dich da immer weiter an, modifizierst das auch ständig wieder, so dass das immer ein Prozess bleibt. Und dann hast du die Gewähr, dass sich alle daran beteiligen. Und dann erkennst du auch genau, wer sich daran nicht beteiligen will und wer nur sein Ego weiter vorantreiben will. Und das muss gut abgewogen sein. Natürlich wollen ehrgeizige Trainer sich weiterentwickeln, aber sie sind in dem Moment Teil, meinetwegen, eines Systems in einem Rahmen NLZ.
Ja, wieder sehr viele Schlagworte gerade dabei, die bei mir resonieren mit unterschiedlichen Themen. Ich will es nicht zu wild machen, aber ich glaube, auch was du gerade gesagt hattest, das Mindset ja auch jedes einzelnen Trainers ist ja auch super entscheidend dafür, wie sie sich dann auch in so einem Konstrukt eines Vereins entwickeln können. Ich meine, jetzt spricht man ja auch oft von diesem Growth-Mindset. Ja, im Endeffekt von einem dynamischen Selbstbild hatten wir auch schon das eine oder andere Mal. Und wenn ich zum Beispiel Trainer habe, die das Mindset mitbringen, dass sie immer irgendwo was sich rausziehen können, wenn zum Beispiel externe Impulsgeber kommen, dann ist das schon mal eine total positive Eigenschaft. Ja, nicht immer gleich alles kritisch zu beäugen, sondern vielleicht auch erstmal zu sagen, ah, okay, 90% würde ich jetzt nicht so umsetzen, aber da waren 10% dabei, die würde ich umsetzen. Ja. Ja, denn es gibt ja auch durchaus Trainer, die sagen, nee, weiß ich schon, brauche ich nicht. Ja, ich bin schon auf einem sehr guten Niveau. Und ich glaube, das Phänomen kennen wir auch alle, ist ja auch psychologisch bewiesen. Eigentlich ist ja eher so, je mehr wir wissen, desto mehr wissen wir auch, was wir nicht wissen. Ja, und stellen auf einmal fest, wow, da ist ja noch eine ganz schön große Wiese,
ja, ich was lernen kann. Da brauchst du eine Offenheit im Eigencoaching, jeden Tag dazu lernen zu wollen. Ja. Das sind für mich wertvolle Gesprächspartner und Leute, die sich weiterentwickeln wollen.
Absolut. Jetzt bist du ja auch jemand, der sich sehr, sehr intensiv wirklich mit den Inhalten, Fußballinhalten auch beschäftigt. Mhm. Wir können ja auch hier auch mal kritisch sozusagen draufschauen auf das, was wir vielleicht auch aktuell machen. Natürlich können wir es auch genauso gut loben. Aber inwiefern glaubst du, dass wir da jetzt fußballinhaltlich auf dem richtigen Weg sind, um auch wieder in der Konkurrenz sozusagen mitzuhalten, wir in Deutschland.
Wir in Deutschland. Ja, ich bin da überwiegend kritisch. Mhm. Aus dieser Riesenmasse an Spielerinnen, Spielern müssen wir mehr rausbringen. Wir müssen da kritisch miteinander umgehen. Warum schaffen wir das nicht? Für mich muss es mehr Leidenschaft geben, wirklich konkret Dinge besser umzusetzen, mit dem Ball, gegen den Ball, nicht Sachen irgendwie nur unreflektiert nachzumachen, nur weil Guardiola uns Rondos vorgemacht haben, bin ich zum Beispiel kritisch, wenn man die zu viel nutzt. Rondos sind alle schön und gut. Ich finde es sehr wichtig, dass sie recht schnell eine Spielrichtung haben. Du musst die Zeit, die du zur Verfügung hast, effizient nutzen. Tun wir das? Effizient nutzen heißt, es geht um Wahrnehmung und Entscheiden. Sind die Wege, direkten Wege zum Tor dynamisch oder sind sie statisch? Wie trainiere ich in den verschiedenen Räumen? Wie kann ich sehr effizient trainieren in den verschiedenen Räumen, im bewussten Lernen, entscheiden, Dribbling, passen, Tiefenlauf oder nicht? Also die Laufwege, die Passwege oder das Dribbling, andere Optionen gibt's ja nicht, kannst du nur aufs Tor schießen. Wie entwickle ich den einzelnen Spieler in seiner Position, in seinem Entscheidungsverhalten weiter? Sind wir da gut genug? Ich glaube, wir haben da Potenzial, besser zu werden in all diesen Facetten. Und wenn du da, sag mal, das mit Liebe und Leidenschaft, mit Hingabe reingibst in den einzelnen Spieler, in die Spielergruppe, in die Mannschaft, dann wird da, wenn du kontinuierlich agierst, noch mehr rauskommen, wenn du das schaffst, auch eine emotionale Bindung hinzukriegen zu den Spielern. Das gehört alles zusammen. Deswegen ist es auch so ein geiler Beruf. Das gehört alles zusammen, die fachliche und die Beziehungsebene. Wenn du keine Beziehungsebene hinkriegst, dann kommst du gar nicht in das Fachliche. Ja, und deswegen ist das so spannend. Also das Gleiche gilt für, wie schaffe ich den einzelnen Spieler individuell besser zu machen in seinen Potenzialen. Dafür muss ich einen analytischen Blick haben. Was sind seine Stärken? Wie kann ich seine Stärken weiter ausbauen? Wie kann ich seine Potenziale, wo er vielleicht noch Schwachstellen hat, wie kann ich das so geschickt trainieren, dass er eine Effizienz hat? 10-mal macht er diese Aktion jetzt im Entscheidungsverhalten und bildet dadurch mentale Repräsentationen aus in seinem Gehirn. Das heißt, es geht um bewusstes Lernen. Wie kann ich jetzt dieses bewusste Lernen in intuitives, unbewusstes Anwenden umsetzen? Das ist für mich Sachen, wo wir uns steigern müssen, wo es noch jede Menge Potenzial gibt, Trainer besser zu machen. Und das Schöne ist ja, dass die Trainer da auch Bock drauf haben. Man muss es ihnen nur anbieten.
Ich musste direkt an die Trainingsphilosophie Deutschland denken, an die Schlagworte Freude, Intensität, Wiederholung. Ja. Daran, also wir müssen nicht über einzelne Trainingsformen sprechen, aber das sagst du auch, sehr spielnah zu trainieren, ja, in den relevanten Rollen, Entscheidungen treffen zu müssen, die im Spiel nun mal vorkommen, die ich nicht immer vorgeben kann, auch als Trainer. Du bist
Entscheider. Ich habe gestern mit Hannes Wolf da noch lange drüber gesprochen und haben uns ausgetauscht, haben ein sehr interessantes, gutes Interview dazu gemacht. Spielen lernt man durch Spielen, hat mein Mentor Horst Wein immer gesagt. Aber ich will auch immer wieder einen guten, unregelmäßigen Switch in einer guten, effizienten Trainingseinheit. Da sind 10 Minuten, wo der in seinen Räumen das 3-gegen-3 lösen muss, am linken Flügel in den Strafraum reinzukommen. Welche Entscheidung muss ich immer, wenn, dann kriege ich da Gedächtnisschleifen in die Birne und dann habe ich Wenn-Dann-Beziehungen in der Emotion des Spiels und das sehe ich halt bei vielen Spielern noch nicht, die spielen dann einfach so ein bisschen chaotisch drauf los, weil es keine Klarheit gibt. Also du brauchst auch Klarheit, alles andere ist Chaos.
Neben dem inhaltlichen Schwerpunkt, den der Trainer dann ersetzen muss, welche Spielform, welche Übungsform wählt er, gilt es ja dann ja auch hier wieder die richtige didaktische Herangehensweise zu wählen im Coaching. Ja. Was würdest du da von dem Trainer dann erwarten? In Bezug jetzt auf Induktion, Deduktion, was für einen Ansatz erwartest du? Also würdest du vom Trainer warten, dass er eher sozusagen die Spieler selber kennenlernen lässt, wo die Lösung liegt, oder glaubst du, dass es schon dann auch wichtig ist?
Mal so. Es gibt keine Patentrezepte. Ja. Du musst die Spieler immer wieder auch abholen. Was gibt es noch für Lösungen im 2-gegen-2? Guck mal hier, ich friere mal die Situation ein. Ja. Welche Lösungen siehst du nur noch? Ja, wie können wir diese Lösung initiieren, meinetwegen durch einen tiefen Lauf und was weiß ich, also das bewusste Erarbeiten und dann kommt wieder der Switch, dann machen wir meinetwegen eine Spielform 4-gegen-4 auf in diesem Raum oder 3-gegen-3. Ich finde immer total wichtig, dass da ein normales Wettkampftor dahinter ist und auf der anderen Seite auch ein normales Wettkampftor mit Torhüter steht, so wie Hannes hat auch immer wieder propagiert, wir brauchen mehr die normalen Wettkampftore, wir brauchen mehr die Wettkampfsituation mit Torabschluss. Wir machen viel zu lange, auch das ist so eine Sache, die sich in der Tradition festgesetzt hat, getrennte Veranstaltungen. Da ist der Torwarttrainer mit seinen Torhütern und da sind die Feldspieler, die so Ballsicherungs- und Rondos und machen alles richtig, aber nicht, es muss die richtige Schwerpunktsetzung haben. Die Schwerpunktsetzung ist, da steht das Tor, was ich angreife, das muss ich erkennen, kann ich das angreifen und da ist das Tor, was ich verteidigen muss. Darum geht's.
Nachvollziehbar, ja. Dennis, ich habe da gerade an dich gedacht, ich glaube, du warst so im Kreis oft so ein Spieler, der immer hinterm Standbein mit der Hacke, oder? Ja. Das, was der Trainer nicht sehen wollte.
Deshalb habe ich immer einen auf den Deckel gekriegt. Genau. Aber das besprechen wir in einer anderen Folge vielleicht.
Gerne.
Wenn wir da nochmal tiefer drauf eingehen. tatsächlich unheimlich viel drin, wieder in dieser Folge. Wir haben ein Riesenspektrum schon besprochen, Bernhard. Total spannend, jetzt auch zuletzt sportinhaltlich nochmal drauf zu schauen. Wir haben viel über Führung gesprochen, auch über den Umgang, über Beziehungen haben wir gesprochen. Und zum Abschluss versuchen wir nochmal ein kleines Resümee zu ziehen. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Aber wenn wir alle nochmal nachdenken, was haben wir denn so in der letzten Stunde für Themen gestriffen? Was sind denn mit Blick auf unsere Hörerinnen und Hörer, auf die Trainerinnen und Trainer, so die relevantesten Punkte als Trainerbegleiter in der Begleitung von Trainern? Was können wir denn da nochmal mitnehmen, vielleicht zusammengefasst? Ich stelle mal eine offene Frage an euch beide, Bernhard. Ich starte mal mit dir. Was sind so für dich die zwei, drei wichtigsten Punkte? Ich habe da sowas wie Offenheit schon mal mit im Kopf, die ich mitbringen muss, ja, um uns zu verbessern.
Jeden Tag lernen wollen. Immer dazu lernen wollen. Aber auch von der anderen Seite gesagt, ein Trainer klug zu begleiten, zu reflektieren, heißt, ihn in seiner Persönlichkeit, in seinem Stil zu stärken. Nicht irgendwie das seinen Führungsstil in Frage stellen oder so, sondern das ist seine Persönlichkeit. Ich finde auch den anderen Aspekt, den wir am Schluss hatten, sehr wichtig. Was ist effizientes Trainings? Ja, wir wollen ja mehr, wir wollen ja noch besser werden. Ja, und das musst du mit einer emotionalen Bindung und mit der die Spieler müssen jeden Tag sehen, dass es dir Bock macht, mit ihnen zu arbeiten. Emotional, aber dass du auch weißt, wie kriege ich die Spieler besser? Also einen analytischen Blick. Ja? Also Emotionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite planerische Arbeit. Vielleicht ist das so, was ich sagen würde.
Ja. Anselm, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ja, vielleicht einfach nochmal den Aspekt, den ich ja sehr gerne herausstelle, dass Trainer ja meistens sich in der Rolle des Wissenden sehen. Sie sind meistens die, die Wissen irgendwo vermitteln, manchmal sogar das Gefühl haben, ich muss wieder etwas denen erzählen. Ja, die erwarten das ja von mir. Und ich glaube, dass es total ein schönes Gefühl auch sein kann, einfach auch zu wissen, nein, ich muss nicht immer wissen, ich kann auch einfach auch mal Fragen stellen. Ja. Ich kann auch die partizipieren lassen, die Menschen. Und dann sozusagen nochmal ein Perspektivwechsel, dass es total wertvoll sein kann, sich andere, Dritte auch mal ins Boot zu holen, mit denen auch mal zu sprechen und nicht der Wissende zu sein, sondern in dem Fall Fragen gestellt zu bekommen, die mich zum Denken anregen lassen, um in eine andere Perspektive zu kommen. Ja, das ist das, was ich kenne.
Auch zum sich Feedback zu holen.
Ja, richtig.
Dritten und so.
Ja.
Das ist eine Offenheit, die wir, finde ich, in dem System brauchen, über den Tellerrand auch mal zu gucken.
Absolut. Schönes gemeinsames Schlusswort.
Ja, mich habt ihr zum Denken angeregt, auf jeden Fall. Zumindest das haben wir wieder mal geschafft. Bleibt mir eigentlich nur noch, ja, euch zu danken für das sehr kurzweilige, spannende Gespräch, für eure Einblicke und Tipps für die Trainer. Bernhard, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke, deine Offenheit vor allem auch für diesen Austausch. Anselm, es war mir wie immer eine Freude und wir hören uns wieder.
Ja, ich danke sehr. Es war sehr spannend. Vielen Dank.
Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.